Jesus, wir sind so dankbar. So dankbar für deine Gegenwart. So dankbar, dass du dein Angesicht über uns leuchten lässt. Und es ist wahr, wenn dein Angesicht über uns leuchtet und dein Geist sich über uns bewegt, dass wir aufblühen wie eine Blume im Sonnenschein. Und Herr, wir wollen dir Danke sagen. Und ehrlich gesagt, Herr Jesus, ich möchte sagen, ich will noch viel mehr davon. Noch viel mehr von dir. Noch viel mehr von deiner Gegenwart. Noch viel mehr von deinem Sonnenschein. Noch viel mehr von deinem Spätregen. Herr Jesus, ich bin hungrig und ich bin durstig. Und ich bitte dich, schenk uns noch mehr. Schenk uns noch mehr von dir. Noch mehr von deiner Zuwendung und von deiner Gegenwart. Herr, wir brauchen dich. Ohne dich kommen wir nicht durch. Ohne dich kommen wir nicht klar. Aber mit dir und bei dir brauchen wir keine Sorge haben. Ganz nah an deinem Herzen ist alles gut. Ganz nah an deinem Herzen ist Frieden. Da ist Hoffnung. Da ist Wärme. Herr, gib uns mehr von dir. Zieh uns noch näher zu dir hin. Wir brauchen dich so dringend, Jesus. Zieh uns noch näher hin zu dir. Zieh uns noch näher hin an dein Herz und in deine Gegenwart. Herr, wir sind dir dankbar für alles, was du uns geschenkt hast. Wir ehren dich dafür. Aber Herr, bitte gestatte mir zu sagen, ich will noch mehr davon. Ich will noch mehr von dir. So bitte salbe du uns über diese Tage hier. Salbe uns in den Zeiten des Gebets und in den Zeiten der Anbetung. Salbe uns im Verkündigen und im Hören deines Wortes, Herr. Und alles soll dazu dienen, dass du uns noch näher an dein Herz ziehen kannst, Herr. Und so danke ich dir herzlich. Befehl uns deiner Salbung und deiner Gnade an, Herr, für den Rest dieses Abends. In deinem wunderbaren Namen, Jesus, beten wir, danken dir. Amen. Amen. Vielen Dank, Amber, und vielen Dank euch allen. Meine Aufgabe heute Abend wird es sein, dass wir uns miteinander mit dem Thema dieser Konferenz beschäftigen. Das Thema heißt, aus Zion wird der Erlöser kommen. Aus Zion wird der Erlöser kommen. Und es ist ein sehr passendes Thema für die Zeit, in der wir leben, für diese Konferenz. Dass wir bei aller Ernsthaftigkeit und bei aller Herausforderung, die wir erleben und richtigerweise so erleben, das Ziel des Ganzen nicht aus dem Auge verlieren. Nämlich, Jesus kommt bald wieder. Amen. Jesus kommt bald wieder. Und darauf dürfen wir uns freuen. Und ich möchte uns auf meine Weise versuchen, Mut zu machen heute Abend, dass wir diesen Blick, diese Perspektive, dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren. Und ich möchte heute Abend so etwas wie eine Mischung aus Lehrbeitrag und biblischer Meditation über dieses Thema machen. Aus Zion wird der Erlöser kommen. Und ich möchte ein Stück weit unsere Gedanken drum kreisen lassen, was hat es mit Zion auf sich? Auch kurz ein paar Gedanken äußern zu der Frage, was hat es mit dem Erlöser auf sich? Und dann, was hat es mit seinem Kommen auf sich? Und was hat die Vorbereitung auf sein Kommen zu sagen für uns als Gemeinde Jesu? Was hat es zu sagen in Bezug auf Israel und in Bezug auf die Nationen? So um diese Fragen werden wir uns heute Abend kreisen. Und ich möchte gerne den Vers aus dem Zusammenhang lesen. Aus Zion wird der Erlöser kommen. Die meisten von euch werden das wissen. Ich will auch keine Handzeichen sehen. Ich will bloß mal die Frage stellen, um uns ein bisschen zum Denken anzuregen. Ist das ein Vers aus dem Alten oder aus dem Neuen Testament? Ihr habt alle recht. Es ist beides. Ja, es ist beides. Und das ist spannend. Es ist beides. Ja, und darüber werden wir uns noch unterhalten. Im Neuen Testament finden wir diesen Vers an einer sehr interessanten Stelle. Nämlich ganz am Ende von Römer 11. Ja, und die meisten von uns sind mit dem Thema so sehr vertraut, dass sie wissen, dass die maßgeblichen Dinge, die das Neue Testament zu sagen hat in Bezug auf Israel und die Gemeinde und die Nationen, dass die in Römer 9, 10 und 11 festgehalten sind. In diesen äußerst wirkungsmächtigen und in die Tiefe gehenden Brief des Paulus. Römer 9, 10 und 11 bringt Offenbarung über das Geheimnis von Gottes Plan mit Israel im Zusammenspiel mit der Gemeinde aus den Nationen und den Nationen als solche. Und dieser Vers nun steht im Schlusspassus des 11. Kapitels. Und das ist nicht ohne Bedeutung. Das heißt, die Kapitel 19 und 11 kommen hier aus der Offenbarung des Paulus heraus zu seinem Fazit, zu ihrem Fazit, zu der letztendlichen Schlussfolgerung, zum Höhepunkt. Ja, Römer 9 und 10 und dann auch Römer 11 sind keine leichten Kapitel. Ja, da kann man sich beschäftigen und beschäftigen und beschäftigen und man hat nie das Gefühl, man hat alles wirklich erfasst und verstanden. Das ist kein Spaziergang, weil da sehr viel Spannungsvolles und auf den ersten Blick Widersprüchliches sehr kompakt zusammengefasst wird von Paulus. Aber ein ganz entscheidender Schlüssel, um auch mit Römer 9 und Römer 10 in guter Weise umgehen zu können, ist, wenn wir verstehen, worauf das alles hinmündet in Paulus seinem Denken, nämlich in Römer 11 und da insbesondere in den Schlussversen. Und wenn wir die Schlussverse verstehen, dann haben wir einen Schlüssel, um das ganze Kapitel und die Bedeutung dieser ganzen drei Kapitel entfalten zu können und richtig zuordnen zu können. Wir finden also diese Formulierung im Schlusspassus von Römer 11. Und da auch in einem interessanten Zusammenhang. Diese Passage ist in Römer 11, 26. Und ich lese aber das im Zusammenhang und fange mit Vers 25 an, wo Paulus schreibt. Und wie gesagt, hier ist das Fazit, hier ist das Ergebnis all dessen, was er vorher von verschiedenen Seiten beleuchtet hat. Und da schreibt er, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibe, damit ihr euch nicht selbst für klug erachtet, dass Israel zum Teil Verstockung widerfahren ist, bis dass die Vollzahl der Heiden, der Nationen, heißt es in einer anderen Übersetzung, eingegangen sein wird. Und dann wird ganz Israel gerettet werden, wie auch geschrieben steht. Aus Zion wird der Erlöser kommen, das ist unser Thema. Und der Satz geht weiter. Aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und dann geht es in diesem Sinne noch weiter fort. Ich will aber hier Schluss machen. Und einleitend bemerken, dass es zu einer der großen Tragödien der Kirchengeschichte gehört, dass ein so verdienstvoller Mann wie Luther gerade diese Verse nicht verstanden hat. Und es ist leider typisch für die Mainstream-Kirchengeschichte. Augustinus hatte sie auch schon nicht verstanden. Und Luther war in vieler Hinsicht ein guter Schüler von Augustinus und er hat diesen blinden Fleck leider von ihm mitgeerbt. Es gibt sehr gute Aufzeichnungen von den berühmten Römerbriefvorlesungen Luthers in Wittenberg aus den Jahren 1515, 1516. Das war die zweite große Vorlesung nach dem Antritt seiner Professur in Wittenberg. Es war die berühmte Vorlesung, in denen erstmals in breiter Öffentlichkeit und in Gründlichkeit seine reformatorischen Gedanken kundgetan hat. 1517, wisst ihr, war der Thesenanschlag auf der Schlosskirche, an der Schlosskirche zu Wittenberg. Also eine sehr wirkungsmächtige, weithin bekannte Episode der Kirchengeschichte, diese Vorlesung. Und sie sind relativ gut überliefert durch Studentenmitschriften. Und das Interessante ist, wenn man diese Aufzeichnungen durchliest, das Allermeiste davon würde unser Herz höher hüpfen lassen. Ja? Das ist kristallklare reformatorische Erkenntnis in seiner Jungfräulichkeit, in seiner Ursprünglichkeit. Das ist das Beste, was Luther hervorgebracht hat, mit einer Ausnahme. Die Ausnahme sind diese Verse hier. Es ist interessant, auch Römer 9 und 10 und sogar der Anfang von Römer 11 ist in einer Art und Weise ausgelegt worden, die meisten von uns problemlos unterschreiben könnten. Und dann kommt Luther zu Römer 11, Vers 25, genau zu dem Punkt, an dem wir gelandet sind hier. Und dann ein Kommentar, der uns überliefert ist, in Bezug auf Vers 25 folgende, eigentlich bis zum Ende dieses Kapitels. Also das ganze Fazit, da ist überliefert folgende Aussage Luthers. Diese Verse bleiben mir dunkel. Wer kann sie glauben? Diese Verse bleiben mir dunkel. Wer kann sie glauben? Luther hatte Mühe damit. Augustinus hatte seine Mühe. Die allermeisten, man muss fast sagen, alle großen Gestalten der Kirchengeschichte und der Theologiegeschichte hatten ihre Mühe damit. Das hat jemand erforscht und zusammengefasst. Ein Professor des Alten Testaments von der Universität München, Ferdinand Hahn, und hat folgende Zusammenfassung geliefert. Ich muss jetzt aus dem Kopf zitieren, ich habe sie nicht bei mir. Der sinngemäß hat er gesagt, und er hat es studiert und er hat dann darüber Veröffentlichungen gebracht und hat gesagt, Römer 9 bis 10 sind im Verlauf der Kirchengeschichte weithin missverstanden oder missangewandt worden. Römer 9 für die Rechtfertigungslehre, Römer 10 für die Prädestinationslehre und Römer 11 blieb fast völlig im Dunkeln. Und er hatte recht. Und von Römer 11 insbesondere das Fazit, die Summe dessen, worüber sich Paulus Gedanken gemacht hat. Also, an dem Punkt stehen wir nach 2000 Jahren Kirchengeschichte und erst in den letzten 50 Jahren fängt man an, sich tiefer über diese Fragen Gedanken zu machen und dringt darum, hier zur neutestamentlichen, apostolischen, paulinischen Erkenntnis durchzudringen. Das ist nur ein Versuch meinerseits, deutlich zu machen, dass wir hier nicht von Nebensächlichkeiten reden, sondern von sehr grundsätzlichen, weichenstellenden Fragen, die wir uns heute Abend bemühen, uns diesen Fragen etwas zu nähern. Gott gebe uns Gnade dazu. Und ich möchte es in einer Weise machen, die uns hilft, uns geistlich zuzubereiten für den Gebetsauftrag, für den wir hier zusammengekommen sind. Ich hoffe, uns hier Hilfestellung und Grundlagen zu geben, einen biblischen Rahmen zu skizzieren, der uns zum Gebet eine Stütze und eine Grundlage sein mag. Der Erlöser wird aus Zion kommen. Oder aus Zion wird der Erlöser kommen. Befassen wir uns erstmal mit der Frage, von was ist hier die Rede, wenn Zion gemeint ist? Und dann, von wem ist die Rede, wenn der Erlöser gemeint ist? Ich will euch ein bisschen auf eine gedankliche Reise nehmen. Zion. Zion im Kontext biblischer Prophetie und insbesondere im Kontext biblischer Endzeitprophetie ist ein Synonym für Jerusalem. Das heißt, der Erlöser wird aus Jerusalem kommen. Ja? Und das heißt, er wird vorher nach Jerusalem kommen. Ja? Der Erlöser kommt aus Jerusalem. Und zuvor kommt er nach Jerusalem. Einfach nur ein paar Erinnerungen von Dingen, die den meisten von uns vertraut sind. Jerusalem. Was hat es mit Jerusalem auf sich? Einfach ein paar Schlagworte. Vor ein paar Jahren wurde die 3000-jährige Geschichte Jerusalems gefeiert. Tatsächlich ist jedoch Jerusalem viel älter als 3000 Jahre. Wann ist Jerusalem zum ersten Mal in der Bibel erwähnt worden? Jerusalem ist zum ersten Mal in der Bibel erwähnt worden mit dem verkürzten Namen Salem, die Stadt Salem, in Verbindung mit der Erwähnung des damaligen Königs von Salem, namens Melchisedek, der Abraham entgegengegangen ist nach seinem Sieg über die vier Könige und dem Abraham als dem Höheren den Zehnten gezahlt hat. Melchisedek war der Höhere. Melchisedek war der, von dem es in Hebräer 7,3 heißt, er war ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister. Er hatte weder der Tage Anfang noch des Lebens Ende. Er gleicht dem Sohne Gottes und bleibt Priester für immer. Wer war dieser geheimnisvolle Melchisedek, der ein Höherer war als Abraham und der Priesterkönig war von Salem? Es gibt viele, die meinen, es war Jesus selbst. Und ich bin sehr geneigt, mich dieser Meinung anzuschließen. Auf wen sonst würde diese Beschreibung passen? Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, hat er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. König, Priester von Salem. Das war er und das wird er wieder sein, liebe Freunde. Hat er sich erwählt, souverän, so wie er sich Abraham erwählt hat, souverän, zur selben Zeit, souverän. Ja, wir reden hier von den Uranfängen der Berufung des jüdischen Volkes, von den Uranfängen des Bundes, den Gott geschlossen hat. Diese Geschichte ist noch vor dem Bundesschluss von 1. Mose 15 und 1. Mose 17. Das ist eingepflanzt in die Urgenetik der Berufung des jüdischen Volkes. Da ist schon ihr Messias mit drin. Da ist schon die priesterliche, die königspriesterliche Berufung Jerusalems mit drin. Vom ersten Moment an, von den Uranfängen an. Im selben Atemzug wie die Berufung Abrahams, um die Berufung des jüdischen Volkes, ein Segen für alle Nationen zu sein. Da beginnt das Geheimnis von Jerusalem. Und Jesus ist uns bekannt als der Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Hier ist eine Kontinuität, ein Anfang, ein Weg und ein Ziel, von dem gleich noch die Rede sein wird. Jerusalem ist zweitens die Stadt Davids. Bekannt als solche. Ja. Jesus ist der Sohn Davids und Jerusalem die Stadt Davids. Und beides hängt sehr eng miteinander zusammen. Und in Bezug auf die Person Davids gewinnt der königliche Aspekt der Berufung Jerusalems einen besonderen Akzent, ein besonderes Gewicht. Bei Melchisedek ist es mehr der priesterliche Aspekt. Und beides ist drin in Jerusalem, der priesterliche und der königliche Aspekt. Durch David wird der königliche Aspekt insbesondere hervorgerufen. Und Jesus ist beides und noch mehr. Er ist König und Priester und Prophet und noch manches mehr. Aber Jerusalem, die Berufung Jerusalems und die Berufung des Erlösers sind auf geheimnisvolle Weise miteinander verbunden. Dritter Aspekt. Das ist wieder mehr der priesterliche Akzent, der hier vortritt und der nicht durch David in erster Linie hervorgebracht worden ist, von ihm initiiert, aber durch seinen Sohn Salomo. Jerusalem als die Stadt des Tempels, wo Gott im Zusammenspiel mit David und Salomo sich entschieden hat, dass der Tempel gebaut wird. Über den Tempel könnte sehr viel gesagt werden. Ich möchte nur einen Aspekt herausgreifen. Und es ist die Frage, an welchem Ort genau ist der Tempel gebaut worden? Und es ist interessant, sich darüber Gedanken zu machen, weil dieser Fleck Erde, von dem jetzt die Rede ist, der Fleck ist, der in der unsichtbaren Welt der am meisten umkämpfte Fleck der Erde ist und der ist in Reflexion unsichtbarer Realitäten mit zunehmender Intensität in der sichtbaren Welt ist und noch werden wird. Das ist der sogenannte Tempelberg. Ja? Und nur zwei Hinweise in Bezug auf die göttliche Wahl dieses Ortes. Erstens, es ist der Berg Moria. Es ist genau der Fleck Erde, auf dem Abraham bereit war, seinem Sohn Isaak zu opfern. Und Gott in einem gnadenvollen Eingreifen hat in letzter Sekunde verhindert, dass Abraham sein Vorhaben, das von Gott beauftragt war, zum Ziel bringt. Und es ist der gleiche Ort, der gleiche Fleck Erde, auf dem später eine Tenne stand, eine Scheune. Und genau an dieser, über dieser Scheune, gebot Gott erst wieder mal sich selbst sozusagen in den Arm gefallen, in Form des Todesengels, der gerade dabei war, über Jerusalem zu wüten, aufgrund von Gericht, aufgrund von Davids Sünde. Aber hier fällt Gott wieder gewissermaßen sich selbst gnädig in den Arm und stoppt diesen Todesengel in der Ausführung seines schrecklichen Werkes. Und David kauft diese Hütte, diesen Ort von dem Besitzer, ich habe den Namen gerade nicht parat, und legt dort, wie bitte? Ja, Arona. Dankeschön. Und er legt dort gewissermaßen den Grundstein für den Bau des Tempels und der Bau wird ausgeführt dann durch seinen Sohn Salomo. Das ist wieder eine Betonung auf den priesterlichen Aspekt. Und ihr kennt die Konflikte militärischer oder religiöser oder ideologischer Art. Und wir wissen von der Bibel her, um diesen Quadratkilometer Erde wird es in der letzten Zeit die blutigsten und die heftigsten Auseinandersetzungen geben. Und wir leben in Form von zunehmenden Wehen und zunehmender Intensität von Wehen auf diesen Konflikt hin, der immer näher rückt. Ein weiterer Aspekt ist der, den möchte ich nur streifen, dass die Bibel davon spricht, dass genau auf diesem Flecken irgendwann mal ein dritter Tempel stehen wird. Ja, ihr wisst, da gab es den ersten Tempel durch Salomo erbaut, dann gab es einen zweiten Tempel, den hat Esra angefangen, aber den hat Herodes in volle Größe und Schönheit gebracht, wurde aber kurz danach von den Römern zerstört. Und dann gibt es die Erwartung eines dritten Tempels, eine Erwartung, die das Neue Testament bestätigt, indem es sagt, im 2. Thessaloniker Vers 2, 2. Thessaloniker Kapitel 2, wo davon die Rede ist, dass der Mensch der Gesetzlosigkeit sich in diesen Tempel setzen wird eines Tages und anbeten lassen wird. Ja, hier ist vom Antichristen die Rede. Das hat auch mit Jerusalem zu tun und spricht von den enormen geistlichen und dann auch in der sichtbaren Welt transpirierenden Konflikten um diesen Tempelberg und damit verbunden um diese Stadt. Ein vierter Aspekt. Jerusalem in der Zeit der Diaspora, in diesen letzten knapp 2000 Jahren, war für die Juden, die verstreut waren, über mehr als 150 Ländern, nach heutiger Denkart, war der Inbegriff ihrer Hoffnung. Wenn wir von der Wiederbelebung des Zionismus heute geredet und gebetet haben, ja, Jerusalem war über die 2000 Jahre hinweg der Inbegriff der zionistischen Hoffnung, der Inbegriff von Heimat, der Inbegriff von Erlösung, der Inbegriff von Berufung, der Inbegriff von Gottes Gegenwart, der Inbegriff von Gottes guten Verheißungen war Jerusalem. Nächstes Jahr in Jerusalem sprachen sich die Juden 1900 Jahre lang zu. Und sie tun es heute noch, die, die im Exil sind. Mehr oder weniger intensiv. Aber im Prinzip tun sie es heute noch. Jerusalem, fünftens, Hauptstadt des modernen Israel. 1948, die eine Hälfte in jüdischer Souveränität, 1967, die zweite Hälfte, bis auf den Tempelberg, Der ist nicht unter voller jüdischer Souveränität, das ist eine geteilte Souveränität. 1980 das Jerusalem-Gesetz, wo sich das jüdische Volk und die jüdische Regierung festgelegt hat, dass Jerusalem immer ewige, ungeteilte Hauptstadt Israels bleiben sollen, was leider die heutige Regierung Zug um Zug wieder in Frage stellt. Sechstens, Jerusalem, Ort von Tod, Auferstehung und Wiederkunft Jesu. Jesus ist gestorben, auferstanden, aufgefahren in den Himmel von keinem anderen Ort dieser Welt als von Jerusalem aus. Und er wird wiederkommen nach Jerusalem. Dazu lese ich zwei Passagen, die eine aus Apostelgeschichte 1 und die andere aus Sacharja 14. Von Apostelgeschichte 1, die Verse 11 und 12, wo die Engel zu den Jüngern sprachen: Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen, in den Himmel. Und dann Sacharja 14, Vers 3, Vers 4, die alttestamentliche Ausgangsbasis für diese neutestamentliche Verheißung und Erwartung. Da heißt es ab Vers 3, dann wird der Herr ausziehen und gegen jene Nationen kämpfen, wie er schon immer gekämpft hat am Tag der Schlacht. Und dann Vers 4, und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Da, wo Jesus aufgefahren ist, da wird Jesus wiederkommen. Er wird wiederkommen, ganz anders, als er das erste Mal gekommen ist. Das erste Mal ist er gekommen in Niedrigkeit und Schwachheit. Das zweite Mal wird er kommen als Krieger und als Richter. Das erste Mal ist er gekommen als das Lamm Gottes. Das zweite Mal wird er kommen, da werden wir gleich noch drüber sprechen, als der Löwe von Juda. Jerusalem. Jerusalem. Jerusalem wird nach der Wiederkunft Jesu Welthauptstadt sein, Mittelpunkt der Erde, ja, und Mittelpunkt der Nationen. Von Jerusalem aus wird dann Weisung gehen, und zwar in einer Weise, die verbindlich ist für alle Völker auf der ganzen Welt. Jerusalem wird der Sitz sein von Jeschua, Jesus, dem Königspriester. Und er wird das fortsetzen, was Melchisedek angefangen hat. Jesus, der Königpriester, der uneingeschränkte, allumfassende Herrscher über die Nationen und über die Völker im messianischen Königreich, im messianischen Zeitalter, das man auch tausendjähriges Reich nennt. Und da lesen wir aus Micha Kapitel 4, den Vers 1, 7 und 8, wo das unter anderem erläutert wird. Und am Ende der Tage wird es geschehen, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge. Und erhaben wird er sein über die Hügel. Und Völker werden zu ihm strömen. Dann ab Vers 7. Und ich mache das Hinkende zu einem Überrest und das Ermattete zu einer mächtigen Nation. Fast so ähnlich, wie wir heute schon gebetet haben mit Sacharja 12. Bloß, dass es diesmal auch für andere gilt. Da wird der Herr König sein auf dem Berg Zion von dort an bis in Ewigkeit. Und du, Herdentum, du Hügel der Tochter Zion, zu dir wird gelangen und zu dir wird kommen die frühere Herrschaft, das Königtum der Tochter Jerusalem. Das heißt, hier wird sich Jerusalems Berufung erfüllen auf Erden. Und dann das Letzte, achtens, das himmlische Jerusalem. Das neue Jerusalem, wenn es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Und da wird alles, was sich angebahnt hat in unserem Zeitalter durch viele, viele Kämpfe hindurch, im tausendjährigen Reich, in der irdischen Erfüllung alles dessen, was möglich ist, in dem, dass Jesus seinen Thron eingenommen hat hier, das alles wird sich im neuen Himmel, in der neuen Erde, in der ewigen Herrlichkeit, in seine letztendliche Entfaltung hinein offenbaren. Und da auch ein paar Verse aus Offenbarung 21, das vorletzte Kapitel der Bibel, im Zusammenhang mit dem neuen Himmel und der neuen Erde, mit dem neuen Jerusalem und des Hochzeitsmahles des Lammes. Und da lese ich die Verse 10 bis 14.
Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes, und ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und an den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, welche die Namen der 12 Stämme der Söhne Israels sind. Nach Osten 3 Tore, nach Norden 3 Tore, nach Süden 3 Tore und nach Westen 3 Tore. Und, Teil 2, die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Halleluja. Die 24 Ältesten, die 12 Repräsentanten von Gottes erwähltem Volk aus Abraham heraus und die Repräsentanten der Gemeinde aus den Nationen hinaus in Einheit. Wie Jesus selbst es vorhergesagt hat, eine Herde unter einem Hirten. Das neue Jerusalem, das erlöste Volk Gottes aus dem Bund mit Abraham und das erlöste Gottesvolk aus den Nationen in Einheit. Eine Herde unter einem Hirten, das neue Jerusalem. Man könnte fortfahren, im Nachforschen und im Meditieren über das, was in der Berufung Jerusalems alles verborgen ist und alles enthalten ist. Und ich weiß, wenn Eliyahu drüber sprechen würde oder wenn Lance Lambert drüber sprechen würden, die könnten noch eine Stunde oder zwei weitermachen, ohne dass ihnen der Stoff ausgehen würde. Glaubt ihr mir das? Aber damit wollen wir es begnügen lassen mal, für den Moment. Einfach etwas uns vergegenwärtigen, was es heißt, der Erlöser wird aus Zion kommen. Was mit Zion alles gemeint ist, das und noch viel mehr. Die Stadt des Königspriesters Melchisedeks, die Stadt Davids, die Stadt des Tempels Gottes, der Inbegriff der Hoffnung der Juden während der Diaspora-Zeit, die Hauptstadt des modernen Israels, preist dem Herrn, die Stadt des Todes, der Auferstehung, der Himmelfahrt und der Wiederkunft Jesu, der Königssitz Jesu im messianischen Zeitalter und Gottes Verheißungszeichen hin auf das neue Jerusalem als Mittelpunkt des neuen Himmels und der neuen Erde in der ewigen Herrlichkeit vor Gott. Soweit ein paar Gedanken über Zion. Lass uns noch ein paar Gedanken machen über den Erlöser. Wer ist gemeint mit dem Erlöser? Wir haben es hier ja stehen, dass Paulus dieses Zitat macht. Er benennt es ja ganz konkret als Zitat, wo es heißt, dass Israel zum Teil Verstockung widerfahren ist, bis dass die Vollzeit der Heiden eingegangen sein wird und dann ganz Israel gerettet werden wird, wie geschrieben steht. Hier zitiert Paulus etwas. Und er zitiert, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gerechtigkeit von Jakob wegnehmen. Woraus zitiert er? Er zitiert aus Jesaja 59, Vers 20, wo es heißt, und ein Erlöser wird kommen für Zion und für die, die in Jakob vom Treuebruch umkehren, spricht der Herr. Jesaja 59, 20. Paulus zitiert Altes Testament. Und es ist sehr wichtig, dass wir diesen Zusammenhang begreifen. Es ist keine neutestamentliche Aussage gewesen, wie es manche meinen, im Gegensatz zum Alten Testament. Das ist ein Zitat dessen gewesen, was Gott durch den Propheten Zacharia schon 600, 700 Jahre vorher ausgesprochen hat. Jesaja sprach schon von dem Erlöser. Das Alte Testament sprach von dem Erlöser. Er sprach von dem Erlöser, der aus Zion kommt. Und er sprach davon, dass dieser Erlöser Heil für das Volk Israel mit sich bringen wird. Ich nenne noch eine andere Stelle von Jesaja, die davon spricht. Nein, zwei. In Jesaja 44, Vers 6 heißt es, so spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscharen. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Erinnert euch dieses Zitat an irgendwas? Der Erste und der Letzte? Das sagt Jesus von sich selbst im Buch der Offenbarung. Ein anderes Zitat vom Propheten Jesaja, Vers 43, Vers 11. Ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter, keinen Erlöser. Also was sehen wir hier? Wir sehen hier, dass Gott selbst, hier in diesem Fall dem Propheten Jesaja, eine Verheißung gegeben hat, dass er selbst, Gott, als Erlöser aus Zion hervorkommen wird, um die Gottlosigkeit von Jakob abzuwenden. Und wenn wir noch etwas tiefer hineingucken, in die sprachliche Seite der Medaille, dann wird uns das Ganze noch klarer werden. Eliyahu muss mich verbessern, wenn ich hier etwas Falsches sage, aber der hebräische Wortstamm von Erlöser, also die drei Stammbuchstaben, bedeuten in ihrer Grundform Yasha. Und aus dem heraus kommt Jeschua, der Erretter, der Erlöser. Ja? Das heißt, wenn wir Jesaja 44,6 nehmen mit dieser hebräischen Aussage, dann heißt es, so spricht der Herr, der König Israels, und sein Jeschua, der Herr der Herrscharen. Und darauf bezieht sich Paulus. Darauf greift Paulus zurück, auf diesen Verheißungsstrang im Alten Testament. Und man könnte jetzt noch tiefer hineingraben und sich in Fragen vertiefen, die etwas mit der Dreieinigkeit zu tun haben. Und da sind Andeutungen sogar in diesen paar Versen drin, aber es würde vielleicht ein bisschen zu weit gehen. Ich möchte nur verweisen darauf, dass es eine ganze Reihe von Stellen im Alten Testament gibt, angefangen von der Schöpfungsgeschichte, wo auf einmal Gott von sich im Plural spricht, über mehrere Etappen hinweg, wo das Geheimnis der Dreieinigkeit zumindest angedeutet ist. Und wir finden das hier wieder. Wir finden das im Psalm 110, wo es heißt zum Beispiel, der Herr spricht zu meinem Herrn. Ja, wer spricht hier zu wem? Ja, und da ist einerseits Gott selbst gemeint, aber in dem Errat Gottes, auch aus alttestamentlicher Sicht, in der Einheit der Vielfalt Gottes, gibt es eine biblische, eine alttestamentische Basis für das, was dann später im Neuen Testament etwas weiter ausgeführt wird, ohne dass das im Vollsinn aufgelöst werden kann, wie es dann später die Kirchenväter versucht haben, wo davon die Rede ist, dass Gott einer ist, aber dass es sich in mehrfacher Weise offenbart und erweist. Ja. Und eine Art und Weise, eine zentrale Art und Weise, wie er sich erweist, ist in Jeschua, in dem Erlöser, in dem Retter. Eine zweiter Gedankenanstoß zu dem Erlöser. Und ich versuche ja bewusst ein bisschen diese Brücke in das alttestamentliche Offenbarungsgut hineinzuschlagen. Weil dieser Wurzelboden so wichtig ist, dass wir ihn wiedergewinnen. Ich kann hier nur Andeutungen machen, aber das ist ja genau das, was verloren gegangen ist über die 2000 Jahre. Das ist ja genau, wo der blinde Fleck war, liebe Freunde. Diese Einheit zwischen alttestamentlicher Offenbarung und der neutestamentlichen Fortsetzung. Ja, das ist ja die Tragik, auch in der Theologiegeschichte. Deswegen ein paar Andeutungen hier an diesem Abend. Einen zweiten Begriff möchte ich hier nennen, der vom Alten Testament her eine besondere Bedeutung hat und der in dieser Form im Neuen Testament nur einmal andeutungsweise auftaucht, aber sehr bedeutungsvoll ist. Und es ist ein anderer Begriff für den Erlöser, für Jesus im Alten Testament. Es ist der Durchbohrte. Und viele von uns kennen diesen Begriff und die dahinter verborgene Wahrheit aus Sacharja 12. Ja, und wir haben heute schon den ersten Teil gelesen, den Vers 8, wo davon die Rede war, dass der Schwächste von den Einwohnern Jerusalems erstarkt, wie David zu seinen besten Zeiten. Etwas paraphrasiert. Und dann geht es genau von dieser Stelle ausgehend weiter, Vers 9 von Sacharja 12, und es wird geschehen an jenem Tag, da trachte ich danach, alle Nationen zu vernichten, die gegen Jerusalem herankommen. Das ist ein Gedanke, der dann später in Kapitel 14, Vers 3 wieder aufgenommen wird und sich verwirklicht, indem dass Jesus wiederkommt auf den Ölberg. Und dann Vers 10, aber über das Haus David und über die Bewohner von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und jetzt habe ich ein bisschen nachgeforscht und habe danach geguckt, wie oft dieses Thema des durchbohrten Messias im Alten Testament auftaucht. Dieses Wort durchbohrt, englisch pierced, Ja, dieses Wort taucht etwa 2 Dutzend Mal im Alten Testament auf. Es sind eigentlich 2 Worte, die mehr oder weniger das Gleiche sagen. Aber dadurch, dass das der Fall ist, kann man sie jetzt hier synonym verwenden für unseren Zweck. Taucht etwa 2 Dutzend Mal auf im Alten Testament. In den allermeisten Fällen taucht es auf im Zusammenhang mit Menschen, die im Kampf getötet worden sind. Also Kriegern, die im Kampf getötet worden sind, vom Speer durchbohrt oder ähnliches. Nur 3 Mal taucht einer dieser beiden Begriffe in einem messianischen Zusammenhang auf. Das eine Mal im Psalm 22, wo von den durchbohrten Händen und Füßen die Rede ist, in einem messianischen Psalm, der Psalm 22, ein prophetischer Hinweis auf die Kreuzigung und den Gekreuzigten, die durchbohrten Hände und Füße. Ein 2. Mal hier in Sacharja, wo von dem Durchbohrten die Rede ist. Und ein 3. Mal, jetzt ratet mal wo, dieser Begriff in einem messianischen Zusammenhang auftaucht. Ganz genau, Jesaja 53. Und das lässt uns aufhorchen. Und ich bilde mir ein, das wird die jüdischen Freunde zu gegebener Zeit aufhorchen lassen. Und ich glaube auch, dass das damals schon dieser Bezug in den Begriff des Durchbohrten, diese Referenz, dieser Hint, dieser Hinweis, durchaus jüdischen Hörern, die sehr vertraut sind mit der Bibel, was zu sagen hat. Und wenn ihr mal nachschaut, wie Jesus gelehrt hat, im damals üblichen Stil eines jüdischen Rabbis, die übliche Lehrmethode war, so Hints zu geben, Hinweise zu geben, Stichworte zu geben. Und bei den jüdischen Zuhörern, die meistens sehr gut geschult waren im Auswendiglernen von langen ganzen Büchern der Bibel, die haben auswendig gelernt im Benutzen solcher Brückenwörter oder Stichworte. Ja? Und denen hat es was gesagt. Und das ist ein ganzes Thema für sich, die rabbinische Lehrweise und wie Jesus selbst darin gelebt hat und sie angewandt hat. Aber natürlich auch die Propheten. Ja? Und dieses Stichwort des Durchbohrten hat im bibelfesten jüdischen Denken und Hören sofort die Brücke zu Jesaja 53 geschlagen. Ja, und es wird es wieder tun, liebe Freunde. Wenn die Decke weggenommen wird von ihren Augen im großen Stil, dann werden sie diese Zusammenhänge, wird ihnen offenbart werden. Es wird ihnen wie Schuppen von den Augen fallen. Ja. Jesaja 53, ich lese es noch vor. Jedoch unser Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn bestraft und von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Und noch ein 3. Hinweis auf den Erlöser mit alttestamentlichen Bezügen. Und wie gesagt, es ist jetzt mehr meditativ. Ich will einfach nur irgendwie unseren Horizont öffnen, unseren Sinn öffnen für Zusammenhänge, von denen es, glaube ich, wichtig ist, dass wir als Beter diese Zusammenhänge Stück um Stück verinnerlichen. Und darauf uns stellen können in unserem priesterlichen Dienst. Das 3. Stichwort ist das Stichwort vom Löwen von Juda. Ich habe es vorhin erwähnt im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu. Ausführlich heißt dieser Begriff der Löwe aus dem Stamme Juda. Und ich möchte uns einfach den Hinweis geben, woher kommt dieser Begriff? Und was verbindet sich mit diesem Begriff von seinem Ursprung her? Diese Formulierung findet sich in seinem Ursprung in dem Segen, den der Patriarch, der Erzvater Jakob, weitergegeben hat an seinen Sohn Juda. Und zwar damals in Ägypten, die ganze Sippe ist ja 70 Mann hoch, von Kanaan ausgezogen nach Ägypten, weil Josef dort vorausgegangen ist unter Gottes Vorsorge und Fürsorge. Und dann sind sie dort auch viele Jahrzehnte geblieben und Jakob ist alt geworden und irgendwann wusste er, seine Zeit geht zu Ende und er hat seine Söhne und zum Teil auch Enkel um sich versammelt und hat sie gesegnet. Und das war der Segen an Juda. 1. Mose 49, 8 bis 10. Juda, du bist es. Dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird deinen Feinden auf dem Nacken sein. Vor dir werden deines Vaters Söhne sich verneigen. Juda ist ein junger Löwe. Du bist hochgekommen, mein Sohn, vom Raube. Wie ein Löwe hat es sich hingestreckt und wie eine Löwin sich gelagert. Wer will ihn aufstören? Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Löwe von Juda komme und ihm werden die Völker anhangen. Halleluja! Ihm werden die Völker anhangen. Und der Ursprung dieser Offenbarung ist im ersten Buch Mose sehr explizit formuliert. Ist das nicht fantastisch? Dieser Erlöser wird aus Zion kommen, der von dem schon Jakob prophezeit hat und dessen Erbe und dessen Verheißung Juda in sich aufgenommen hat. Und ob mit seinem Willen oder wider seinem Willen mit sich durch die Generationen getragen hat, 4000 Jahre lang, bis in unsere Zeit hinein. Und liebe Freunde, es dauert nicht mehr lange, bis diese Verheißung in letztendliche Erfüllung kommt. Und der Löwe von Juda kommt und sein Zepter ausstrecken wird und Gericht erhalten wird über die, die ihm und die seinem Volk widerstehen und die um sich sammeln wird, die ihm vertrauen und die ihm nachgefolgt sind. Halleluja. Das ist der Erlöser. Und er wird aus Zion, aus Jerusalem kommen. Und das ist eine einheitliche Botschaft, Altes Testament und Neues Testament. Seht ihr, es gibt in der Tat eine Menge Leute, die klug sind, die Theologen oder Leiter sind von geistlichen Bewegungen und die ernsthaft behaupten, im Neuen Testament steht nichts von der Zukunft Israels. Und von der Berufung Israels. Das ist der blinde Fleck, den Luther hatte, der sich hier vererbt hat. So leid mir es tut, das sagen zu müssen. Ich schätze viele von denen sehr für andere Qualitäten, die sie haben. Aber hier haben sie leider einen blinden Fleck. Und das ist tragisch. Zum Teil auch in Bewegungen und Kreisen, mit denen wir sehr eng befreundet sind. Wenn man anfängt, in diese Dinge hineinzugehen, mit von Gott geöffneten Augen, dann ist es so klar und so reich. Und so gut nachvollziehbar. Seht ihr, es müssen zwei Decken weggenommen werden. Die eine Decke vom jüdischen Volk in Bezug auf den Messias und die andere Decke von der Gemeinde aus den Nationen in Bezug auf Gottes Treue und Bündnisliebe zu seinem Volk. Und dass er für das jüdische Volk Alpha und Omega ist, der mit ihnen angefangen hat und der mit ihnen zum Ziel kommen wird. Wenn er ihnen gegenüber untreu werden würde, woher wüssten wir, dass er uns gegenüber treu bleibt? Wenn er einmal seine Meinung hier ändert, woher wüssten wir, dass er nicht ein zweites Mal seine Meinung ändert, uns gegenüber? So zentral ist das Ganze. Und Gott möge uns allen Gnade geben, als seine Gemeinde aus den Nationen, diese sehr zentralen und grundlegenden Wahrheiten zu erkennen, zu erfassen und wieder zu gewinnen für die gesamte Christenheit. Gott helfe uns dazu. Nun zum dritten Punkt, zu den Umständen seines Kommens. Und ich möchte das auch nur kurz skizzieren und anreißen. Aus Zion wird der Erlöser kommen. Uns Gedanken gemacht über Zion, haben etwas hineingeblickt in Gottes Offenbarung, durchgängige Offenbarung, Altes und Neues Testament über den Erlöser. Jetzt wollen wir noch ein paar Gedanken zu seinem Kommen uns vergegenwärtigen. Und das kann ich auch nur andeuten und skizzieren. Ich möchte vier Aussagen zusammenfassend treffen über das Kommen Jesu grundsätzlicher Art und kurz Referenzen geben, die uns das belegen biblisch. Zwei davon sind negativ, zwei davon sind positiv. Ich fange mit den negativen an. Das biblische Zeugnis ist sehr konsistent, sehr durchgängig über viele, viele Kapitel der Offenbarung im Alten und im Neuen Testament, dass das zweite Kommen Jesu unter sehr dramatischen äußeren Umständen geschehen wird. Der alttestamentliche Begriff, der hauptsächlich verwendet wird und prophetisch hinweist auf das zweite Kommen Jesu, ist der Begriff des Tag des Herrn, Tags des Herrn. Und wir finden diesen Begriff viele, viele Male und nicht immer, aber zuallermeist in Bezug auf die letztendlichen Dinge dieses Zeitalters. Ja. Und bestimmt die Hälfte der alttestamentlichen Propheten haben diesen Begriff Tag des Herrn in ihrem Repertoire. Es gibt Ausnahmen, aber zu 90% bezieht sich das auf das endzeitliche Geschehen. Auch im Neuen Testament wird dieser Begriff verwendet, wenn auch nicht ganz so oft. Der Tag des Herrn ist immer ein Tag des Gerichts. Immer ein Tag von Erschütterungen. Und zwar von einer Dimension, die kosmische Ausmaße annimmt. Die global sind, aber mehr als das. Die eine kosmische Dimension tragen. Da ist immer wieder von dem tobenden Meer, von den zusammenfallenden Bergen und von dem Gestirn, das in Aufruhr gerät, die Rede, in der einen oder der anderen Fassung. Eine Variante, Hesekiel 30, Vers 3, denn nahe ist der Tag, ja, da ist der Tag des Herrn, ein Tag des Gewölks, Gerichtszeit der Nationen. Oder Jesaja 2, Vers 12, denn der Herr der Herrscher hat sich einen Tag vorbehalten, über alles Hoffärtige und Hohe und Erhabene, dass es erniedrigt wird. Und so weiter und so fort. Wir finden andere Begriffe, die gleiche Wahrheit zum Ausdruck bringen. Jesus sprach zum Beispiel von den Geburtswehen der Endzeit. Das ist uns vertraut, Matthäus 24. Der Autor des Hebräerbriefes spricht von Zeiten der Erschütterung am Ende des 12. Kapitels und spricht hier auch die kosmische Dimension an. In Offenbarung, zurückgreifend auf einen Begriff, den der Prophet Daniel schon gebraucht hat, ist von der Zeit der Trübsal die Rede oder im gleichen Sinne von einer Zeit der Bedrängnis. Das sind Begrifflichkeiten, Wahrheiten und Zusammenhänge und man könnte sehr viel da in Details und in Zusammenhänge einsteigen, aber ich will es nur so angerissen haben, wo eindeutig und umfassend davon die Rede ist, dass dieser Tag des Herrn, das, was wir wissen aus dem, was wir gerade schon gehört haben, was in Zusammenhang steht mit dem zweiten Kommen Jesu, seinem Kommen, Zuziehen und Ausziehen heraus. Es wird mit sehr massiven, in der Geschichte der Menschheit so noch nie vorgekommenen Erschütterungen, dramatischen Ereignissen zu tun haben. Das ist das eine. Und das zweite, es wird zu tun haben, das war jetzt mehr die äußere Komponente, gleichzeitig mit einem großen inneren Verfall, einem Verfall der inneren Moral, der inneren Würde des Menschen. Und das finden wir beispielhaft ausgedrückt in 2. Timotheus 3, in den ersten Versen, wo Paulus schreibt, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen, die Zeitbestimmung ist eindeutig, schlimme Zeiten kommen werden, denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar und gottlos, lieblos und unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollost mehr als Gott, sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Man könnte ähnliche, vielleicht nicht ganz so umfassende, aber in die gleiche Richtung weisende Aussagen an vielen Stellen im Alten und im Neuen Testament finden. Also eine äußere, dramatische Entwicklung, verbunden mit einem inneren Verfall der Würde, der Moral, der inneren Standhaftigkeit und Größe des Menschen. Und das geht Hand in Hand. Das sind die zwei negativen Entwicklungen. Ich möchte dem zwei positive Entwicklungen gegenüberstellen, die auch in der Endzeit stattfinden, in der Zeit vor dem zweiten Kommen Jesu. Erstens, viele, viele Menschen werden in dieser Zeit zum Glauben an Jesus finden. Und die, die gläubig geworden sind, werden in dieser Zeit, und diese Chance haben wir alle, in ein Maß der Reife, in ein Maß der Ausstattung und Bevollmächtigung Gottes kommen, die für die meisten von uns im Moment noch gar nicht vorstellbar ist. Aber Gott hat es verheißen. Ich verweise auf Joel 3,1, wo von einer weltweiten Ausgießung des Heiligen Geistes die Rede ist. Ich verweise auf Römer 11, hier den Vers 25, den wir gelesen haben, wo es heißt, dass die Vollzahl der Nationen eingehen wird. Das heißt, der Missionsbefehl wird zu seinem Ziel kommen und dann wird ganz Israel gerettet werden. Ich verweise auf Matthäus 23, Vers 39, wo Jesus selbst vorhersagt in Bezug auf die Einwohner Jerusalems, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet, gepriesen sei der, der kommt in dem Namen des Herrn. Ich verweise auf Epheser 4,13 und man könnte viele andere Stellen nehmen. Da ist davon die Rede, dass wir alle hingelangen werden zu einer Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes und zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses Christi. Und zwar bevor er wiederkommt. In Epheser 5 ist von einer Braut die Rede, die makellos ist. Das ist die Braut, die der Bräutigam, Jeschua, zu sich nehmen wird beim Hochzeitsmahl des Lammes. Eine noch nie dagewesene Ausgießung des Heiligen Geistes unter den Nationen und für die Gemeinde Jesu auf aller Welt. Und ein zweites, parallel dazu, Israel wird wiederhergestellt werden. Erst in der physischen, äußeren Art und Weise und dann zum Endpunkt hin geistlich in das Vollmaß seiner Verheißung und seiner Berufung hinein. Das sind vier Merkmale und die Stellen kennen wir da auch, denke ich. Ihr könnt lesen Jeremia 31, ihr könnt lesen Hesekiel 36, wer das will. Jesus selbst sagt, in Bezug auf Jerusalem, ich zitiere hier Lukas 21, Vers 24, wo er einen zeitlichen Bogen schlägt, prophetisch, und sie werden fallen, gemeint sind die Einwohner Jerusalems und das jüdische Volk, sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Und sie erfüllen sich Zug um Zug. Der erste Teil der Erfüllung, ich habe es erwähnt, 1948. Der zweite Teil der Erfüllung 1967. Und der dritte Teil, was den Tempelberg betrifft, wird auch zur rechten Zeit in Erfüllung kommen. Ja? Und alles andere, was das Land betrifft, wird auch zur rechten Zeit in Erfüllung kommen. Johannes wird morgen über die Frage sprechen, welchen Preis es kosten wird, dass es in Erfüllung kommt und bis es in Erfüllung kommt. Und da gibt es verschiedene Varianten. Und das gilt für uns als Gläubige genauso. Aber das wird morgen Abend das Thema sein. Das ist also das Szenario des Kommens Jesu. Die Endzeit wird eine Zeit der Scheidung sein. Die Endzeit wird eine Zeit der Polarisierung sein. Und dies wird eine Relevanz haben für drei Gruppen von Menschen. Erstens für die Gemeinde, zweitens für Israel und drittens für die Nationen. Und ich möchte darauf hinweisen, und ich werde es jetzt nicht weiter begründen, aber ich möchte es euch so nahelegen. Alle drei Gruppen gehen durch diesen Prozess der Sichtung und der Scheidung. Die Christenheit geht durch einen Prozess der Sichtung und der Entscheidung. Das ist biblisch sehr gut belegt. Das ist einerseits von Erweckung und von der vollen Mannesreife und diesen Dingen die Rede. Auf der anderen Seite ist die Rede vom großen Abfall. Ja. Und ihr könnt lesen, 2. Thessalonicher 3 ist es, glaube ich, auch in dem Zusammenhang. Und an verschiedenen anderen Stellen, wo von einem großen endzeitlichen Abfall die Rede ist. Ja. In Israel wird dasselbe passieren. Israel wird durch eine Sichtung gehen, durch eine Läuterungszeit. Und da gibt es den freien Willen und da gibt es die Möglichkeit, sich in die eine oder andere Richtung zu entscheiden. Aber es ist in Bezug auf Israel und die letzten Tage von beidem die Rede. Es ist davon die Rede, dass ganz Israel gerettet werden wird. Und es ist davon die Rede, dass es ein Rest sein wird. Und beides stimmt. Ja? Und wenn wir die Kapitel Sacharja 12, 13 und 14 anschauen, dann sehen wir in Sacharja 12, das was wir jetzt heute schon betrachtet haben, in Sacharja 14 auch nochmal die Rückkehr Jesu inmitten von viel Kampf. Aber dazwischen ist Sacharja 13 und in Sacharja 13 lesen wir von diesem Sichtungsprozess in Israel. Wir lesen davon, dass bestimmte Gruppen von Menschen ins Gericht kommen, im Zusammenhang und in dem Umfeld, von dem, dass viele den Gekreuzigten erkennen werden und dass Jesus bald zurückkommen wird, um sein Volk zu befreien. All diese Dinge werden Hand in Hand gehen. Und es ist wichtig, dass wir auch hier mit Unterscheidungsfähigkeit und Differenzierungsfähigkeit die ganze Geschichte anschauen. Es ist nicht eins von beiden. Zwei Gruppen werden besonders benannt in Sacharja 13, die unter Gericht kommen, interessanterweise. Die eine Gruppe sind die Propheten. Die Propheten Israels, die unter das Gericht kommen, und daraus können wir schließen, es sind falsche Propheten, die unter das Gericht kommen. Und das Zweite, ich suche es gerade hier, vielleicht schlage ich es hier auf, das ist wert, nochmal einen Blick drauf zu werfen. Das Zweite ist, dass hier von einem Hirten die Rede ist. Und dieser Hirte wird auch unter das Gericht kommen. Und das fand ich doch sehr bemerkenswert. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Da ist am Anfang noch die Rede von der Erlösung der Einwohner Jerusalems, infolgedessen, dass sie den Durchbohrten erkannt haben. Und dann geht es aber weiter, dann kommt Gericht nach dieser Erweckung. Und als Teil dieser Erweckung kommt Gericht. Und ich bin jetzt in Sacharja Kapitel 13 und will mal von Vers 2 lesen, das Ende, dass man ihrer nicht mehr gedenken soll. Und dann heißt es hier, auch die Propheten und den unreinen Geist will ich aus dem Lande treiben. Das heißt, hier ist von falschen Propheten mit einem unreinen Geist die Rede. Und das wird dann ausgeführt bis Ende von Vers 6 und dann kommt Vers 7, wo es heißt, Schwert, mache dich auf über meinen Hirten, über den Mann, der mein Nächster ist, spricht der Herr, der Herrscher. Schlage den Hirten, so werden die Schafe sich zerstreuen und ich will meine Hand zu den Kleinen wenden. Das ist eine verwirrende Aussage auf den ersten Blick. Da ist von meinem Hirten die Rede und da ist davon die Rede, dass, also es hört sich im ersten Moment so an, als ist es jemand, der von Gott gesalbt und beauftragt ist, aber dann wendet sich der Vers dahingehend, dass er geschlagen werden muss mit dem Schwert, damit die Kleinen freigesetzt werden und befreit werden. Das heißt, es ist kein guter Hirte, der hier unter das Gericht kommt. Und ich möchte einfach die Vermutung aussprechen, weil hier in der Einzahl die Rede ist, im Unterschied zu den Propheten, wo in der Mehrzahl die Rede ist, vielleicht ist dieser Hirte, der den Gott zulässt, dass er kommt, von dem er sagt, dass er kommt, der Antihirte. Wenn ihr versteht, was ich meine. Hier ist es ein Hirte, der Antihirte, der Antichrist, der sich in Jerusalem in den Tempel setzen wird und den Gott schlagen wird mit dem Schwert, mit dem Hauch seines Mundes, heißt es an anderer Stelle. Ja, ich kenne diese Passage und ich verstehe, dass das etwas verwirrend ist, aber es hilft, diese Passage im Original und im Zusammenhang zu lesen. Und es ist öfter so, wir könnten hier auch verschiedene Paulus-Zitate nehmen, wo Paulus auch Dinge in einer Weise anwendet, die erstmal überrascht, wenn man auf den Ursprung zurückgeht. Das ist etwas von der Inspiration des Heiligen Geistes, die eine Freiheit und Kreativität auch mitbringt, die nicht in unser griechisches Denken passt, sage ich mal, ja, sondern wo in hebräischen Spannungen auch Dinge zum Ausdruck gebracht werden, ja, mal als kleiner Hinweis. Auf jeden Fall, der Punkt ist der, beides geht Hand in Hand. Für Israel, Israel wird gerettet werden und Israel wird geläutert werden. Für die Gemeinde, für die Christenheit, sie wird Erweckung erleben und Bevollmächtigung und Salbung in einer Weise, die nie vorher da war und gleichzeitig gesichtet und gereinigt werden, wie niemals zuvor. Und das Gleiche gilt im Prinzip auch für die Nationen. Und über diese Sache haben wir uns in der Vergangenheit hier schon öfters Gedanken gemacht. Das Tal der Entscheidung, Joel 4 und Sacharja 12 für die Nationen, wo es gesichtet wird, wo geschieden wird, wo es Schafe und Böcke geben wird, mit Verweis auf Matthäus 25. Ich will das zum Abschluss bringen. Das ist mein erster Schluss, Johannes. Er hat mir 3 zugestanden. Ja, er hat gesagt, die in Jerusalem, die haben bis zu 3 Schlüsse. Also, ich mache meinen ersten Schluss. Also, was wir hier sehen, ist ein Zeugnis, ein biblisches Zeugnis von der Endzeit, von der Wiederkunft Jesu, das sehr, sehr spannungsvoll ist. Und ich möchte es kurz nochmal zusammenfassen. Von Jerusalem, von Zion haben wir gehört, diese 8 Aspekte, für was Zion steht. Wir haben gehört von diesen 2 parallelen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Kommen Jesu. Zum einen negativ die äußeren Erschütterungen von einer kosmischen Dimension und der innere Verfall des Gewissens und der moralischen Kraft der Menschen. Wir haben gehört von der Verheißung für die Endzeit. Und die Verheißung ist die einer weltweiten Ausgießung des Heiligen Geistes, einer Salbung und Bevollmächtigung und Emporhebung der Gemeinde Jesu. und die Wiederherstellung Israels Hand in Hand. Derek Prinz hat das Ganze mal zu einem guten Punkt gebracht, indem er in Bezug auf dieses Gleichnis vom Weizen und vom Unkraut, das wir alle, denke ich, kennen, wo Weizen und Unkraut gleichzeitig aufwachsen, gesagt hat: Bemerkenswert ist bei diesem Gleichnis, dass es für beides, für den Weizen und für das Unkraut, offenbar das gleiche Klima braucht, damit beides zur vollen Reife kommt. Und das ist wahr. Und wenn ich unsere Zeit anschaue und die Eskalation in unserer Zeit, das ist wahr. Damit die Gemeinde in seine volle Reife kommt und damit das Böse in sein volles Maß kommt, braucht es das gleiche Klima. Und es ist nur dieses Klima, was beides zustande bringt. Das ist eine interessante Bemerkung. Und dann das dritte, zusammenfassend: Dieser Prozess der Sichtung und Erläuterung betrifft Israel, betrifft die Gemeinde Jesu, die Christenheit, und betrifft die Völker gleichermaßen. Warum präsentiere ich uns diese Gedanken in dieser Form? Es gibt zwei Anliegen, die mich im Moment sehr, sehr stark bewegen. Und im Moment heißt, geprägt von dieser 40-tägigen Fasten- und Gebetszeit. Wer von euch hat in irgendeiner Weise das mitbekommen oder mitvollzogen, Zeiten der Erschütterung? Ich schätze ungefähr die Hälfte, knapp die Hälfte, ein Drittel vielleicht. Und ich weiß nicht, wie es euch ging in dieser Zeit. Ich werde morgen noch mal etwas mehr darauf eingehen. Aber in diesen Wochen und anhand dieses Themas, das in mir schon etwa mit 1,5 Jahren Vorlauf lebt, sind zwei Fragen sehr stark ins Zentrum meiner Aufmerksamkeit gerückt. Die eine Frage ist die: Angesichts dieser Zeiten der Erschütterung, die offensichtlich eskalieren und die sehr offensichtlich auch weiter eskalieren werden, oh Gott, wie können wir als deine Kinder und als deine Gemeinde mit deiner Hilfe nicht überrollt werden von diesen Entwicklungen, sondern emporgehoben werden auf dem Hintergrund dieser Entwicklungen? Anders ausgedrückt: Oh Gott, bitte gib uns Gnade, dass wir nicht der Schwanz sind, den der Herr wackelt hinter den Entwicklungen, sondern das Haupt sind und die Chancen erkennen, die für das Reich Gottes liegen in diesen Entwicklungen. Und aus der Offenbarung und Erkenntnis der Chancen, die geistlich, die biblisch und die prozessmäßig da sind, uns nach vorne stellen lassen vom Herrn und Haupt sind und nicht Schwanz. Und es bewegt mich die Frage: Wie können wir ein solches Maß an Offenbarung, an Weisheit und so weiter bekommen, dass wir nicht hinterherhinken, überrollt werden, ja, deprimiert werden, Jesus sagt, zertreten werden, weil wir keine Salzkraft und Lichtkraft haben, zertrampelt werden, ja, von den Schweinen. Oh Gott, wie könntest du uns da heraushelfen und wir die Salzkraft, die Lichtkraft, die prägende, prophetische, orientierungsvermittelnde, vorbildgebende Kraft werden, die wir sein sollen als deine Gemeinde in dieser Zeit. Eine Stadt auf dem Berge, ein Licht in der Finsternis. Oh Gott, wie geht das? Und das Zweite: Wie können wir die große Masse der Unentschiedenen und Unerschlossenen erreichen? Wir leben in Zeiten der Polarisierung, der Scheidung, aber sie sind noch nicht auf ihrem Höhepunkt. Und das heißt, es gibt in Israel, es gibt in der Gemeinde und in den Nationen diese zwei Extreme: Leute, die in ihrer Berufung stehen, Leute, die das tun, was sie tun sollen, vor Gott, in Gottesfurcht oder in göttlicher Berufung und Beauftragung, und die Feinde Gottes, ja, auf allen Ebenen. Aber es gibt noch sehr viele dazwischen. Ja? Und um die mache ich mir Gedanken. Und es gilt für Israel, es gilt für die Kirche und es gilt für die Nationen gleichermaßen. Und diese Menschen, die sind darauf angewiesen, dass es ein Licht für sie gibt, das ihnen den Weg weist. Dass es eine Stadt gibt, die auf dem Berge ist. Die sind darauf angewiesen. Und je bedrängender die Zeiten werden, desto mehr halten sie Ausschau danach. Wo bekomme ich Orientierung? Wo finde ich Integrität? Wo finde ich Vollmacht? Wo finde ich Antworten? Und Gott gebe uns Gnade, dass wir zu einem Volk werden, die diesen Suchenden, diesen Unentschiedenen helfen. Und ein Volk sind in ihrer Mitte, eine königliche Priesterschaft sind in ihrer Mitte, wie es heißt, an denen sie sich orientieren können. Die Unentschiedenen, die liegen mir sehr am Herzen. Und ich sage es euch, die gibt es überall. Die gibt es in unseren Reihen, in der Kirche, die gibt es in den Nationen und die gibt es in Israel. Und wir haben Verantwortung für sie. Ja. Und die gibt es, ich sage es mal ganz deutlich auch, weil das eine starke Motivation für mich ist, für meine Arbeit auch in der Europäischen Koalition und in dem Gesellschaftspolitischen, die gibt es unter den Politikern. Es gibt im Europäischen Parlament eine ganze Reihe von Leuten, die unentschlossen und unsicher sind in Bezug auf den iranischen Präsidenten, in Bezug auf die Hamas. Da gibt es natürlich die Hardcore-Gruppe, die laut schreit und denen folgt man nach, ja, weil leider die andere Hardcore-Gruppe zum Guten hin etwas zu versteckt ist. Ja, und eine unserer Aufgaben ist es als Christen, die Politiker, die für Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit stehen, zu ermutigen. Sie sind eine Minderheit, sie sind in der Höhle des Löwen, aber wenn sie ermutigt werden, das tut ihnen gut und das hilft ihnen. Ja. Also dies nur mal als das, was motiviert mich, sind diese zwei Fragen. Wie werden wir zum Haupt und nicht zum Schwanz? Und wie können wir ein Licht sein in unserer Umgebung? Und jetzt kommt der zweite Schluss. 5 Hinweise. In 5 Minuten. Der erste Hinweis kommt von Jesus selbst und hat an seine Jünger gerichtet in schweren Zeiten, in Gethsemane, wachet und betet. Und das ist das, worum wir uns hier bemühen. Wachsam zu sein, Unterscheidungsfähigkeit zu gewinnen und zu beten. Der zweite Hinweis, lasst uns weiterhin und zunehmend darum bemüht sein, dass wir uns um eine gründliche und gute Fundierung im Wort Gottes bemühen. In diesen Zeiten der Erschütterung, in diesen Stürmen des Lebens, wie Jesus es gesagt hat, hilft nur eine feste Verankerung im Fundament des Wortes Gottes. Der dritte Hinweis: Lasst uns danach streben, mehr und mehr in der Gnade und in der Salbung des Leibes Christi integriert zu sein. Ja, diese Verse im Epheserbrief, und der redet besonders intensiv darüber, von der vollen Mannesreife, sind im Zusammenhang mit dem fünffältigen Dienst, Epheser 4,11, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Wir sind im Zusammenhang mit einer Leiterschaft, die in Berufung und Ergänzung zueinander steht, die die Heiligen zurüstigen zum Dienst, damit der Leib Christi wachse zur vollen Mannesreife. Lasst uns diese Dinge ernst nehmen. Viertens, lasst uns permanent eine Bereitschaft bewahren, uns verändern zu lassen. Uns verändern zu lassen im Sinne von Heiligung. Ich möchte uns Mut machen, dieses altmodische Wort sehr, sehr ernst zu nehmen. Der Herr hat zu mir gesprochen, zu diesem Thema, vor kurzem in einem sehr hilfreichen Bild. Das Bild gebe ich euch weiter, möge es euch dienen. Es ist das Bild von einem Schwert. Und dieses Schwert wird gehalten von der festen Hand Gottes. War sehr viel Ruhe in dem Bild, aber auch eine Herausforderung, denn die Spitze dieses Schwertes wurde in glühend heißes Feuer gehalten, sehr stark erhitzt und dann wieder herausgenommen, um zu behauen zu werden, weil die Spitze beschädigt war. In der ruhigen, starken Hand Gottes geborgen. Und doch waren einige Reparaturmaßnahmen fällig. Und der Herr hat die Spitze des Schwertes erhitzt und hat es neu beschnitten, damit es an der Spitze scharf sei. Vielleicht bist du auch so ein Schwert in der Hand Gottes, ein Schlachtross. Und hast an der Spitze die ein oder andere Beschädigung, wie es im Kampf manchmal passiert. Vielleicht wird auch Gott dich nehmen und an der einen oder anderen Stelle ins heiße Feuer halten. Wenn das der Fall ist, hab Mut. Gott ist dabei, dich zu reparieren, weil er dich noch mehr als bisher einsetzen möchte. Und dann der fünfte Gedanke und der letzte Gedanke. Seid voller Hoffnung. Denn das hat uns Jesus aufgetragen, in diesen Zeiten unsere Häupter zu erheben und auf seine Wiederkunft zu blicken. Wenn aber diese Dinge geschehen, sagt Jesus in der Endzeitrede von Lukas 21, wenn also diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Und unser Erlöser naht, denn er wird kommen aus Zion. Amen.